Wie beginnt ein neues Leben mit Gott, soll heute unser Thema sein. Mit anderen Worten, wie kann ich mich bekehren? Das Wort Bekehrung ist nicht bei allen Menschen so geläufig. Ja, einige Menschen können mit dem Wort Bekehrung nämlich überhaupt nichts anfangen. Und doch in unseren Kreisen ist das eher sehr geläufig, wir wachsen damit auf. Aber das soll heute unser Thema sein. Wie übergebe ich Jesus mein Leben? Wie beginnt ein neues Leben mit Gott? Und diese Fragen möchten wir heute behandeln zusammen. In den letzten Wochen haben wir in 7 Gottesdiensten die Abwärtsspirale des Richterbuches betrachtet. Und man konnte feststellen, dass mit jedem Richter einfach die Spirale immer enger wird und enger wird. Dass die Moral einfach immer schlimmer wird. Und da kann man sehen, dass das Herz des Menschen von Grund auf böse ist. Und wisst ihr, was das Traurige an dieser ganzen Richtergeschichte ist? Dass das nach dem Sündenfall passiert ist. Denn wisst ihr, vor der Zeit, vor der Sinnflut, hat Gott selber in 1. Mose 6, Vers 5 ein Urteil gesprochen über den Menschen. Und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und alles Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Ist das nicht erschreckend? Und Gott beschließt, die Erde komplett zu vernichten. Bis auf 8 Menschen werden alle Menschen vernichtet und Gott selbst übt Gericht aus über die Menschheit. Und nach der Sintflut? Das gleiche Spiel. Und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und alles Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Ihr Lieben, und diese Fragen, die Stefan gerade hier gestellt hat, die meisten Fragen davon sind zurückzuführen auf die eine Tatsache, dass der Mensch gesündigt hat. Und dass die ganze Welt im Argen liegt durch diese Sünde. Wie sieht es heute aus? Paulus, inspiriert durch den Heiligen Geist, schreibt in Römer 3, Vers 10, da ist kein Gerechter, auch nicht ein einziger. Ihr Lieben, die Menschheit, die hat sich seitdem nicht verändert. Von wegen der Mensch ist von sich aus gut. Von wegen der Mensch ist gut. Von Grund auf. Und im 23. Vers in Römer 3 sagt er, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Götzendienerei, Ehebruch, Vergewaltigungen, Missbrauch, Mord bis hin zu Völkermorden, alles spiegelt sich in der Gesellschaft wider. Und ihr Lieben, die große Frage, die sich für uns heute stellt und die sich eigentlich tagtäglich stellt, ist, gibt es überhaupt noch Hoffnung? Gibt es überhaupt noch einen Ausweg aus diesem Dilemma? Und die Antwort ist, ja, sie gibt es. Es gibt Hoffnung, ihr Lieben. Und diese Hoffnung ist diese gute Nachricht von Jesus Christus, von der Gnade, von der Stefan eben gesprochen hat. Bekehrung, wie komme ich zu Gott? Natürlich gibt es keinen Standard, wo man sagen kann, so, du musst jetzt diese und diese Schritte erfüllen und dann bist du ein bekehrter Mensch. Es gibt Menschen, die sind auf unterschiedlichen Wegen schon zu Gott gekommen. Und doch gibt es einige notwendige Schritte, wie wir sie in der Bibel lesen können, die eine Voraussetzung sind. Und das möchten wir heute anhand einer spannenden Geschichte mit euch betrachten. Ich glaube, das ist einer der spannendsten Geschichten für Kinder. Es soll nämlich heute um Bartimäus gehen. Wer kennt die Geschichte von Bartimäus? Dem blinden Bartimäus? Oh, sehr wenige. Oder ich sehe die Hände einfach noch nicht. Aber ich glaube doch, dass sie ziemlich bekannt ist, ja? Und wir möchten zusammen jetzt mal den Abschnitt lesen. Den finden wir in Markus 10, Vers 46 bis 52. Kannst du einmal die Folie weiterklicken? Jawohl. Und sie kommen nach Jericho, und als er und seine Jünger, also Jesus und seine Jünger, und eine große Volksmenge aus Jericho hinausgingen, saß der Sohn des Timäus, Bartimäus, ein blinder Bettler, am Weg. Und als er hörte, dass es Jesus der Nazarener sei, fing er an zu schreien und zu sagen: Sohn Davids, Jesus, erbarme dich meiner. Und viele bedrohten ihn, dass er schweigen sollte. Er aber schrie umso lauter: Sohn Davids, erbarme dich. Und Jesus blieb stehen und sagte: Ruft ihn. Und sie riefen den Blinden und sagen zu ihm: Sei guten Mutes, steh auf, er ruft dich. Er aber warf sein Gewand ab, sprang auf und kam zu Jesus. Und Jesus antwortete ihm und sprach: Was willst du, dass ich dir tun soll? Der Blinde aber sprach zu ihm: Rabuni, dass ich sehend werde. Und Jesus sprach zu ihm: Geh hin, dein Glaube hat dich geheilt. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm auf dem Weg nach. Eine sehr spannende Geschichte, findet ihr nicht auch? Und damit wir uns dieses Prinzip leichter merken können, habe ich drei ganz leichte Punkte erwähnt oder beziehungsweise genommen für diese Predigt. Der erste Punkt ist begreifen. Der zweite Punkt ist ergreifen. Und der dritte Punkt ist durchgreifen. Diese drei Dinge, die müsst ihr euch merken, wenn ihr ein neues Leben mit Jesus beginnen wollt. Ist nicht schwer, oder? Begreifen, ergreifen und durchgreifen. Und ihr habt richtig gehört, in jedem dieser Worte steckt das Wort greifen drin. Nun, das Wort greifen, das hat man früher für das physische Greifen genommen. Aber in dem späteren Gebrauch wurde das auch für das geistliche Ergreifen der Dinge benutzt. Ja, dass man geistlich auch etwas ergreifen kann. Und deswegen habe ich diese drei Worte genommen. Nun, warum spreche ich von greifen, wenn ich von Bekehrung spreche? Stellt euch mal vor, jeder von uns oder die ganze Welt steht in einem Kreis. In einem Kreis des Lebens. Dieser Kreis ist geschlossen. Kann man das sehen? Es ist jetzt kein perfekter Kreis, aber ich denke mal, das sollte sichtbar sein, ja? Jeder von uns steht in diesem Kreis des Lebens seit Beginn seines Lebens. Wisst ihr, in diesem Kreis ist nichts, woran du dich festhalten kannst. Absolut gar nichts. Und dieses Prinzip, das möchte ich mit euch heute durchgehen. Gott selbst hat in diesen Kreis etwas Greifbares hineingegeben. So wie wir das schon in der Sintflut lesen, dass eigentlich alle Menschen vernichtet werden sollten und Gott selbst eine Arche hinstellt in diesen Kreis, um die Menschen zu retten, die sich in diesem Kreis befinden. Und so wie Noah diese Arche ergreifen musste, so muss der Mensch, der ein neues Leben mit Jesus führen will, das ergreifen, was Jesus ihm gibt. Und deswegen sprechen wir, wenn wir von Errettung sprechen, immer von Gnade. Bekehrung ist also nicht etwas, was du dir selbst verdienen kannst oder was du selbst tun kannst, sondern Bekehrung ist etwas, ein Ergreifen von etwas, was Gott dir zur Verfügung gestellt hat. Ist das verständlich? Und deswegen ist der erste Schritt zur Bekehrung von Gott gegeben worden. Wenn Gott uns diese Möglichkeit der Bekehrung nicht gegeben hätte, könnte sich niemand von uns retten. Ist uns das bewusst? Deswegen sprechen wir von Gnade. Denn er hat das Elend des Menschen gesehen. Und Gott hat seine Hand gereicht. Und deswegen ist das die Voraussetzung, ihr Lieben, für eine Bekehrung, dass wir das verstehen. Und deswegen ist der erste Punkt, den ich heute mit euch betrachten wollte, dieses Begreifen, sehr, sehr wichtig. Denn was müssen wir begreifen? Wir müssen zwei Dinge begreifen. Die erste ist, dass wir krank sind. Bartimäus ist ein blinder Mann, richtig? Er lebt in der totalen Finsternis. Seine Augen sind verschlossen. Er sieht nichts anderes als Dunkelheit vor sich. Wisst ihr, dass ein Blindgeborener überhaupt nicht weiß, dass er blind ist? Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht habt, aber jemand, der blind geboren ist, der weiß nicht, dass er blind ist. Der hat keine Ahnung davon. Er weiß nicht, dass dieser Zustand, in dem er sich befindet, eigentlich nicht der Normalzustand ist. Er weiß nicht, dass dieser Kreis, in dem er sich befindet, eigentlich nicht der normale Zustand ist. Also ich wusste damals, als ich ins Leben gekommen bin, mit 0 Jahren oder 1 Jahr, wusste ich nicht, dass ich arbeiten gehen muss, um Geld, um Brot zu verdienen oder mein Brot irgendwie zu erarbeiten. Wusstet ihr das? Also ich habe das nicht gewusst. Das habe ich mit der Zeit irgendwann mal gelernt, weil man mir gesagt hat, Papa ist auf Arbeit. Hä, wieso ist Papa auf Arbeit? Ach so, das Brot fällt nicht vom Himmel. Aha. Und genauso ist es mit einem Kind, das blind geboren ist. Es weiß nicht, dass es blind ist. Es weiß nicht, dass es außerhalb dieser Blindheit etwas gibt, was viel schöner und viel herrlicher ist. Ja? Das weiß ich nicht. Das kann ich hier nicht beantworten. Müsste man nachher nochmal gucken. Es ist natürlich anders, wenn ein Mensch erblindet. Ja, dann weiß er nämlich, was er vorher gehabt hat. Er weiß, dass er gesehen hat und jetzt auf einmal nichts mehr sieht. Das ist was anderes. Also wieso wollte Bartimäus also sehend werden? Ganz einfach, es hat ihm jemand erzählt, dass dieser Zustand, in dem er sich befindet, dieser Kreis, in dem er steht, nicht der Normalzustand ist. Es muss ihm jemand gesagt haben, Bartimäus, dieser Kreis, in dem du stehst, der ist nicht korrekt. Der Sonnenuntergang, den du nicht sehen kannst, das ist nicht richtig. Wir haben eigentlich einen wunderbaren Sonnenuntergang. Und wenn du sehend wärst, dann könntest du ihn sehen. Wenn du sehen könntest, Bartimäus, dann würdest du wissen, wie viele Vögel es gibt. Dann würdest du die Schönheit der Natur sehen. Und deswegen muss Bartimäus erkannt haben, dieser Zustand, in dem ich mich befinde, der ist ja gar nicht richtig. Bartimäus muss begriffen haben, dass er krank ist. Der Platz, wo er gebettelt hat, war nicht der Ort, wo er eigentlich hin sollte. Ihr Lieben, in jedem Menschen von uns schlummert die Sünde. Seit Adam ist die Sünde in unseren Herzen, in einem jeden von uns. Aber das ist nicht der Normalzustand. Ein 2-jähriges Kind weiß auch nicht, dass Lügen verkehrt ist. Auch wenn wir das immer so als selbstverständlich sehen, sagt, Mensch, der hat mich angelogen. Woher soll er denn wissen, dass Lügen was Böses ist? Das muss ihm erst mal jemand gesagt haben. Und erst dann versteht ein Kind, ach so, das ist ja gar nicht so, das ist ja gar nicht richtig. Verstehen wir? Und genauso muss ein Sünder erstmal von jemandem Bescheid bekommen, dass er ein Sünder ist. Mir haben das meine Eltern immer wieder gesagt. Ich bin groß geworden in einer christlichen Familie. Meine Eltern haben mir immer wieder gesagt, Heinrich, dieser Zustand ist nicht dein Normalzustand. Gott hat eigentlich was anderes für dich vorgesehen. Und mein Freund, auch dir, der du Jesus heute noch nicht kennst, möchte ich heute sagen, dieser Zustand, in dem du dich befindest, es ist nicht der Normalzustand. Es ist der Zustand in diesem roten Kreis. Der normale Zustand ist eigentlich die Herrlichkeit bei Gott. Weißt du das? Du bist verloren, du bist blind, du bist krank und das musst du begreifen. Du musst begreifen, dass du geheilt werden musst. Ihr Lieben, das Nächste, was wir begreifen müssen oder was du begreifen musst, ist, wer kann dich überhaupt heilen? Wenn du begriffen hast, dass du jemand bist, der Errettung braucht, dann musst du auch begreifen, wer dich überhaupt retten kann. Wer ist derjenige, der dir etwas zum Greifen überhaupt in den Kreis gegeben hat? Und das macht dich dann auf die Suche nach einem Arzt, richtig? Als mein Vater an Krebs erkrankt ist, ist er nicht zum Zahnarzt gegangen und hat gesagt, Mensch, Sie müssen mir helfen. Sie müssen den Krebs da rausholen. Er ist zu demjenigen gegangen, der in der Lage ist, diesen Krebs rauszuholen. Aber viele Menschen, die ein Problem mit der Sünde haben, suchen den Retter ganz woanders. Sie suchen ihn in irgendwelchen religiösen Praktiken, in esoterischen Dingen. Wer weiß wo, in der Ruhe, in der Meditation und sonst irgendwo. Aber ihr Lieben, ich kann euch eines sagen. Ihr werdet keine Ruhe finden. Denn von Sünden kann nur derjenige befreien, der bestimmt hat, was Sünde ist. Und das ist Gott allein. Das ist Jesus Christus. Ihr Lieben, Bartimäus hat das begriffen. Bartimäus hat begriffen, dass der Einzige, der ihn heilen kann, Jesus, der Sohn Davids ist. Der Messias, der Retter, der auf diese Welt gekommen ist. Und das ist die frohe Botschaft heute. Das ist das Evangelium. Es gibt einen, der ist gerade deswegen auf diese Erde gekommen, um dich zu heilen. Ist das nicht fantastisch? Ihr Lieben, deswegen schreit Bartimäus mit voller Bestimmtheit heraus, mit voller Überzeugung, Jesus, Sohn Davids, erbarme dich über mich. Ich habe erkannt, dass ich krank bin. Ich habe erkannt, dass ich ein Sünder bin. Lieben, das kann aber nur ein Glaubender. Der Bartimäus hat nämlich nichts gesehen. Wisst ihr, interessant ist, dass Bartimäus nicht ein einziges Zeichen von Jesus gesehen hat. Nicht ein einziges Zeichen, wo Jesus irgendwas getan hat, hat Bartimäus mitbekommen. Er hat es nur vom Hörensagen mitbekommen. Und da sehen wir den Glauben. Die Pharisäer und Schriftgelehrten dagegen haben alles gesehen, was Jesus gemacht hat. Und sie waren blind dafür. Und das ist das, was Morten heute erwähnt hat am Anfang. Ihr Lieben, wir erkennen daraus, nicht der Sehende sieht, sondern der Blinde sieht, weil er glaubt. Und jetzt kommt etwas sehr Erschreckendes in diesem Abschnitt. Einige der Sehenden bedrohen den Blinden. Könnt ihr euch das vorstellen? Da ist jemand, der möchte geheilt werden, der möchte sehen, und die Sehenden, die versuchen ihn daran zu hindern. Lieben, und hier muss ich uns Christen ansprechen, die wir sehen oder die wir behaupten, sehen zu können. Es ist traurig, in der Heiligen Schrift zu lesen, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten, die Hirten des Volkes, die eigentlich den Christus erkennen sollten, dass sie das Volk davon abgebracht haben, diesem Jesus zu folgen, oder? Und ich habe mir die Frage gestellt, ob das bei uns vielleicht auch so ist, dass wir einigen Sündern den Weg versperren und dass wir einigen Sündern versuchen, zum Schweigen zu bringen. Nun, vielleicht denkst du jetzt, Heinrich, das ist jetzt aber echt übertrieben. Also jetzt treibst du es auf die Spitze. Aber ihr Lieben, was ist mit unserem Sündenverständnis? Wer bestimmt, was Sünde ist? Wir würden bestimmt alle sagen, Gott allein, ist doch ganz klar. Er bestimmt, was Sünde ist. Aber dann habe ich eine Frage. Warum haben wir so viele Gemeinden, die ein unterschiedliches Verständnis von Sünde haben? Wie kann das sein, dass einige Bibelübersetzungen statt Sünde den Fehltritt übersetzen? Oder Zielverfehlung. Nun wisst ihr, das Problem liegt gar nicht in dieser Übersetzung. Denn Sünde bedeutet Zielverfehlung und Fehltritt. Das ist nicht das Problem. Aber das Problem ist die Bedeutung in unserem heutigen Sprachgebrauch. Denn wisst ihr, Sünde in Gottes Augen, wie wir das in der Bibel, in der Schrift vorfinden, ist eine Zielverfehlung, die nur, ich betone nochmal, nur durch das Blut seines einzigen Sohnes gesühnt werden kann. Wisst ihr, was ein Fehltritt in unserem heutigen Sprachgebrauch ist? Ach, den kann ich ja korrigieren, oder? Ja, ich habe was falsch gemacht. Komm, entspann dich. Wir machen doch alle was falsch. Das ist aber nicht das Verständnis, was Gott hat in seinem Wort. Der Sünder liest in Gottes Wort, dass Homosexualität eine Sünde in Gottes Augen ist. Und die Christen bringen ihn zu Schweigen, indem sie sagen, Gott ist doch Liebe. Das musst du anders verstehen. Gott liebt einen jeden Menschen. Der kann doch dann nicht gegen sowas sein. Der Sünder ist satt von seiner Alkoholsucht. Und er kommt in eine Gemeinde und möchte befreit werden davon. Und was er in der Gemeinde vorfindet, sind Alkoholiker. Weltliche Musik und Filme sind ja auch keine Sünde mehr, oder? Wir sagen heute dazu, es ist Geschmackssache, was für eine Musik du hörst. Unmoral, Frauenfeindlichkeit, Respektlosigkeit, Selbstdarstellung bis hin zu Okkultismus in Liedern und in Filmen. Schmutzige Witze werden als ganz normal dargestellt. Man tauscht sich darüber aus, mehr als über eine Predigt nach dem Gottesdienst. Fluchworte werden zur Normalsprache, die selbst in christlichen Liedern Einzug gefunden haben, wie zum Beispiel bei den Obros. Also wir verbieten unseren Kindern zu fluchen und gleichzeitig zeigen wir ihnen Lieder, wo das Gleiche gemacht wird. Ist das nicht merkwürdig? Der Name Gottes wird in Liedern entehrt mit diesem Bobo da oben. Was für eine Heuchelei, ihr Lieben, wenn wir hier stehen und versuchen, den Namen Gottes anzurufen und zu ehren. Aber was ist ja schon dabei? Gott weiß ja, wie es in meinem Herzen ist, oder? Er kennt ja mein Herz. Und wir wollen ja nicht so oberfromm sein. Wir wollen uns ja nicht von allem distanzieren. Wie André das in seiner letzten Predigt sehr gut erwähnt hat. Wir möchten auch irgendwo Teil davon sein. Wir möchten nicht abgeschrieben werden. Der Sünder erkennt aus dem Wort Gottes, dass Lügen und Stehlen Sünde vor Gott ist. Und die Christen sagen ihm, der Staat hat mir was genommen, ich hole mir das einfach nur wieder zurück. Eine Schönredung von Diebstahl. Und so bringen wir diese Christen zum Schweigen, ihr Lieben. Aus einer Kneipe machen wir eine christliche Männerkneipe. Und deswegen machen wir aus Alkoholikern einfach christliche Alkoholiker. Hey, was soll's? Und ich denke, wahrscheinlich hat Paulus in seinem Brief nur das weltliche Saufen verboten, oder? Ich denke mal, christliches Saufen ist völlig okay. Aus weltlicher Hardrockmusik haben wir einfach christliche Hardrockmusik gemacht. Denn es kommt ja immer nur auf den Text drauf an, das andere ist Geschmackssache. Esoterik findet immer mehr Einzug in Gemeinden. Yoga, was damals noch verpönt war und als esoterisch galt, wird heute einfach in christlichen Gemeinden einfach gesagt, ja, wir entspannen uns einfach. Und wir merken gar nicht, wie dieser Geist Einzug in Gemeinden hält. Und bei all den Dingen merken wir auch überhaupt nicht, dass es eigentlich nur um uns selbst alles geht. Wir merken gar nicht, dass eigentlich unsere fleischliche Begierde in uns das Ganze hervorruft. Und wir benutzen die Freiheit, die wir haben, als Deckmantel der Bosheit. Ihr Lieben, wir sollten uns alle vielleicht mal hinterfragen, wie unser Denken vor 15 oder 20 Jahren ausgesehen hat. Ob wir da nicht vielleicht schon einige Kompromisse eingegangen sind, wie André das erwähnt hat. Ob wir da nicht schon einige Kompromisse eingegangen sind und die übernommen haben. Was ist in unserem Leben heute noch Sünde? Wie definierst du Sünde aus der Bibel heraus? Wenn wir die Kirchengeschichte lesen, dann sind es nämlich genau diese Dinge, die die Christen damals unterschieden haben von den ungläubigen Menschen. Armin Siazin, ich glaube, ich spreche den richtig aus, der hat ein Buch geschrieben, 2000 Jahre Kirchengeschichte, und da können wir Folgendes lesen. Christen besuchen kein Theater, dessen Spiele sich meistens in Ehebruchsszenen erschöpft. Das würde heute den Filmen gleichkommen.
Sie meiden die kultischen Zirkusspiele. Sie lesen keine Romane, die alle von Ungläubigen geschrieben sind. Die Christen verwerfen die Abtreibung. Sie betrügen nicht. Sie halten Wort. Sie setzen keine Kinder aus und sie lehnen die Homosexualität ab. Schon 200 nach Christus. So taucht unter den Heiden, also unter den Ungläubigen, immer wieder die Frage auf, warum hat das Böse keine Macht über die Christen? Warum können sie so leicht auf die Lustbarkeiten der Welt verzichten? Suchende gehen zu Christen und fragen sie nach dem Geheimnis ihres Glaubens. Und so wächst die Gemeinde trotz Missionsverbot. Vielleicht sollten wir uns da mal hinterfragen, wo da unsere Werte sind, wo da unsere Kompromisse sind. Lieben, zu den Pharisäern und Schriftgelehrten sagt Jesus, wehe euch Gesetzesgelehrten, denn ihr habt den Schlüssel der Erkenntnis weggenommen. Ihr selbst seid nicht hineingegangen und die hineingehen wollten, habt ihr gehindert daran. Und das Gleiche gilt übrigens auch in der gesetzlichen Richtung. Es gilt nicht nur für die Freiheit, es gilt auch in der gesetzlichen Richtung. Die Pharisäer und Schriftgelehrten haben durch ihre Gesetze und Gebote den Menschen so große Lasten aufgelegt, dass diese Menschen davon gehindert wurden, zu Jesus zu kommen. Wir bringen den Sünder zum Schweigen, indem wir ihm vermitteln, eigentlich brauchst du Jesus gar nicht. Wir sagen es natürlich nicht direkt, ja, ist ja ganz klar. Aber mit unserem Verhalten bringen wir den Sünder dazu. Dein Zustand ist eigentlich ganz okay. Dein Zustand unterscheidet sich eigentlich kaum von meinem. Und deswegen kommen auch einige ungläubige Menschen und haben dann solche Aussagen wie, du willst Christ sein? Oder wenn der Himmel so ist, mit solchen Leuten wie dir, dann möchte ich gar nicht erst in den Himmel. Woher kommen solche Aussagen? Das ist doch traurig, oder? Lieber, bei unserer Geschichte geht es nicht nur darum. Gott sei Dank. Denn Bartimäus lässt sich in dieser Geschichte von diesen sehenden Menschen nicht davon abbringen. Denn er hat erkannt, in welchem Zustand er ist. Er hat begriffen, in welchem Zustand er ist. Und er möchte da raus. Echte Bekehrung schaut nämlich nicht auf andere Christen, was sie sagen und was sie tun und wie sie leben. Liebe, eine echte Bekehrung, die lebt von der Gnade. Eine echte Bekehrung schaut auf die eigenen Sünden und auf den, der mich heilen kann. Darf ich das nochmal wiederholen? Eine echte Bekehrung schaut auf seine eigenen Sünden und auf den, der mich heilen kann. Und das tut Bartimäus hier, lieb. Er lässt sich von diesen Scheinchristen nicht zum Schweigen bringen. Wisst ihr, was er tut? Er ist so überzeugt davon, dass er krank und blind ist und dass er die Heilung braucht. Und er schreit noch lauter als vorher, Jesus, Sohn Davids, erbarme dich über mich. Denn er hat wirklich erkannt, dass er Heilung braucht. Und ich komme zum zweiten Punkt, ergreifen. Wer so den Sohn Gottes sucht, wer so Jesus sucht, den hört er. Mein Freund, du kannst dir sicher sein, wenn du so zu Jesus schreist, wenn du erkennst, dass du ein Sünder bist und wenn du begreifst, dass er alleine dich heilen kann, wenn du ihn so suchst, er wird sich finden lassen. Das hat er uns versprochen. Und das tut er auch hier bei Bartimäus, denn er sagt, sei guten Mutes. Oder die Menschen sagen zu ihm, sei guten Mutes, er ruft dich. Jesus ruft dich. Und was macht Bartimäus? Er sieht immer noch nichts. Er wirft den Mantel von sich runter, springt auf und läuft zu Jesus hin. Lieben, das ist Glauben. Das ist echter Glaube. Und die Frage, die Jesus ihm stellt, ist ja auch ein bisschen merkwürdig, oder? Was willst du, dass ich dir tun soll? Man sieht doch ganz klar, dass er blind ist, oder? Man sollte eigentlich meinen, Jesus weiß ganz genau, warum er kommt, warum er um Erbarmen fleht. Und trotzdem stellt Jesus diese Frage. Wisst ihr, wie ich vorhin erwähnte, nicht jeder Sünder weiß, dass er ein Sünder ist. Und nicht jeder Sünder erkennt es an, dass er ein Sünder ist. Es gibt Menschen, die beten oft zu Gott, aber sie beten nicht darum, dass sie sehend werden. Die Menschen beten für ihre Bedürfnisse. Sie möchten gerne ein gutes Haus haben. Sie möchten gerne, dass Jesus ihnen hilft bei Klausuren, weil da hapert es ein bisschen. Ne? Da brauche ich Jesus schon. Oder im Beruf, damit das läuft, damit ich schön einen guten Job habe, damit ich Geld verdiene. Da brauchen sie Jesus, da ist er gut genug. Oder beim Fußballspiel. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr die WM verfolgt habt, aber eigentlich müsste es 48 WM-Gewinner geben. Also was die alle gebetet haben, Freunde, ich weiß es nicht. Normalerweise müsste es 48 Sieger geben. Aber wisst ihr, wofür sie nicht beten? Sie beten nicht dafür, dass sie sehend werden. Sie möchten Jesus benutzen, um ihre Begierden zu stillen. Aber Bartimäus bittet nicht darum, um Almosen bei Gott oder bei Jesus. Er bittet nicht darum, dass er ihm einen neuen Mantel vielleicht gibt. Oder vielleicht einen neuen Platz, wo mehr Leute vorbeikommen, dass er ein bisschen mehr Almosen bekommt. Es ist nicht das, worum er bittet. Bartimäus will das Beste. Bartimäus möchte aus diesem Kreis raus. Er möchte nicht, dass Jesus ihm in diesem Kreis irgendwelche Dinge gibt, damit es ihm in diesem Kreis besser geht. Er möchte raus, denn er weiß, aus diesem Kreis heraus gibt es was viel Besseres. Bartimäus geht nämlich aufs Ganze. Und ihr Lieben, was Bartimäus hier macht, ist Buße tun. Er bittet Jesus um Vergebung. Durch diesen einen Satz, Herr Jesus, ich möchte, dass du meine Augen öffnest. Ich möchte, dass ich sehend werde. Ich erkenne, dass mein Leben voller Sünde ist. Ich erkenne, dass ich kaputt bin. Ich erkenne, dass ich in der Finsternis lebe. Und ich tue Buße über mein altes Leben. Ich habe begriffen, dass mein altes Leben ein Leben in Finsternis ist. Ich möchte sehend werden. Ich möchte das Rettungsseil, was du mir in meinen Kreis gibst, ergreifen. Und Bartimäus benutzt hier einen sehr starken Ausdruck der Ehrerbietung. Das benutzen nicht alle Menschen dort. Er sagt nämlich Rabuni. Das ist ein Ausdruck starker Ehrerbietung an einen Menschen. Meister, mein Herr und mein Gott, mein Retter, mein Gebieter und mein Bestimmer. Er weiß ganz genau, wen er anspricht. Ich bin es satt, in der Finsternis zu leben. Ich bin es satt, blind zu sein. Ich bin es satt, mein altes Leben zu führen. Jesus, ich möchte sehend werden. Ich möchte sehen, wie du bist. Ich möchte sehen, wer du bist. Ich möchte sehen, wie sanftmütig du bist, wie barmherzig du bist und voller Mitleid. Bartimäus bekennt sich zu dem Messias. Er gibt sein Leben ganz seinem Retter hin. Er macht Nägel mit Köpfen. Er bekennt sich vor allen Menschen, vor allen, die da stehen, bekennt er sich zu Jesus und sagt, ich möchte sehend werden. Ist das nicht wahnsinnig? Und die Antwort Jesu ist genauso faszinierend. Geh hin, dein Glaube hat dich geheilt. Hä? So einfach. Dein Glaube daran, dass ich, Jesus, dich von deiner Krankheit befreien kann, macht dich sehend. Dein Glaube, dass du von dir aus in einem leeren Raum stehst, in einem roten Kreis und von dir aus nichts tun kannst, dass du begriffen hast, dass du nur das ergreifen kannst, was ich dir gebe, das macht dich sehend. Dass ich, Jesus, das Blut für deine Sünden vergossen habe, das macht dich sehend. Und hier, ihr Lieben, beginnt ein neues Leben mit Gott. Unter der Herrschaft des Retters, des Jesus Christus. Hier entsteht neues Leben. Hier ist Bekehrung passiert. Und nach der Bekehrung entsteht erst ein neues Leben. Bekehrung ist also das, was von meiner Seite aus geschieht. Aber nicht etwas, was ich selber tue, sondern das Ergreifen der Dinge, die Gott mir gegeben hat. Ich begreife, dass ich ein Sünder bin. Und ich begreife, dass nur Jesus alleine mich heilen kann. Und Wiedergeburt ist dann das neue Leben, das Gott schenkt. Und deswegen steht da auch, dass er sehend wurde. Steht nicht, mach dich sehend. Das steht im Passiv. Das hat allein Jesus Christus gemacht. Und die Bekehrung, ihr Lieben, ist die Voraussetzung für den Beginn eines neuen Lebens. Aber es wäre doch viel zu schade, wenn man dieses neue Leben nicht auch leben könnte, oder? Und deswegen ist der dritte Punkt, das Durchgreifen, ebenfalls entscheidend für ein Leben mit Gott. Für das neue Leben. Das gehört einfach dazu. Wisst ihr, ich glaube, kein Häftling braucht eine Begnadigung, wenn er weiß, dass er, wenn er aus den Gefängnistüren rausgeht, sofort umgebracht wird, oder? Was bringt ihm die Begnadigung? Der dritte Punkt ist Durchgreifen. Wenn ein neues Kind aus dem dunklen Bauch der Mama herauskommt und das Licht der Welt erblickt, sagen wir doch auch nicht so, endlich ist alles vorbei. Ja, puh, endlich vorbei, jetzt können wir endlich aufatmen. Ihr Lieben, da erst beginnt das neue Leben. Das alte Leben im Bauch ist vorbei, in dieser Dunkelheit. Jetzt kommt das Kind ans Licht. Es muss lernen, wie es ist. Es muss lernen, wie es sich fortbewegt, wie es läuft. Aber muss das Kind das alleine tun? Also unsere Kinder haben das alles nicht alleine gemacht, denn sie schaffen es auch nicht alleine. Und deswegen brauchen wir hier auch dieses Wort greifen. Denn ein Kind ist angewiesen darauf, irgendwas zu greifen, um etwas zu lernen. Und deswegen auch ein Neubekehrter. Dieses Durchgreifen, das geschieht auch nicht von dir aus, sondern du greifst nach dem, der in der Lage ist, dich durchzubringen in dem neuen Leben, außerhalb des Kreises. Denn ohne ihn kannst du nichts tun. Und deswegen ist es so wichtig, nach der Bekehrung an Christus zu bleiben. So wie ein Baby im Bauch der Mutter nicht durchgreifen kann und etwas in die Hand nehmen kann, so kann es auch kein Blinder. Erst wenn du sehend geworden bist, kannst du durchgreifen. Und diesen Punkt beschreibt Markus hier ganz kurz. Sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach. Der Beginn eines neuen Lebens endet nicht damit, dass ich begriffen habe und dass ich Jesus Christus ergriffen habe, sondern dass ich als sehender Mensch jetzt auch durchgreife. Oder wer von euch hat sich schon mal überlegt, wieder zurückzugehen in den Bauch der Mutter? Hat das jemand? Wenn man dachte, oh Mensch, das war so schön da, es war so schön dunkel. Eigentlich Quatsch, oder? Und wir wissen es alle, dass das Quatsch ist. Denn wir wissen eigentlich, dass das neue Leben hier auf dieser Erde wesentlich schöner ist als in dem engen Raum, in der Dunkelheit. Aber einige Christen scheinen doch irgendwie wieder zurückzuwollen. Wenn Bartimäus, nachdem er sehend geworden ist, wieder seinen Mantel nehmen würde und sagen würde, ah, jetzt gehe ich wieder in den Kreis zurück, setze ich mich wieder hier hin. Jetzt kann ich ja mit sehenden Augen betteln. Was würden wir denken? Ist doch irgendwas nicht normal, oder? Ein Mensch, der erkannt hat, dass in diesem Kreis etwas nicht in Ordnung ist und dass dieser Kreis nicht das Gute ist, der eigentlich raus wollte, der fängt doch nicht an, wieder darüber nachzudenken, da reinzugehen. Sich wieder an den Ort zu setzen, wo er vorher gebettelt hat. Das macht er doch nicht. Und auch bei Bartimäus lesen wir, dass er es nicht getan hat. Da Da steht, er folgte Jesus nach. Viele Menschen gehen, nachdem sie ein neues Leben mit Gott ergriffen haben, zurück zu ihrem Bettelplatz und betteln weiter. Wisst ihr, was eigentlich das Problem dabei ist? Es gibt zwei Gründe. Entweder haben sie nicht begriffen, wie sündig sie sind und wie krank sie sind und wie blind sie sind. Oder sie haben nicht begriffen, wer sie heilen kann davon. Und dann war das vielleicht auch keine richtige Bekehrung. Je mehr ich begreife, wie sündig ich bin und wie gnädig mein Retter mit mir ist, umso mehr will ich durchgreifen. Noch einmal, je mehr ich begreife, wie sündig ich bin und wie gnädig mein Retter zu mir ist, umso mehr will ich durchgreifen. Und das, was bei meiner Bekehrung geschehen ist, das, was ich begriffen habe, wenn ich das begriffen habe, dann bringt mich das nicht wieder zurück. Denn das neue Leben mit Christus ist einfach wesentlich schöner. Und das ist die Herrlichkeit, die Gott uns eigentlich versprochen hat im Himmel. Das ist eigentlich der Ort, den Gott für uns vorgesehen hat, außerhalb dieses Kreises. Ihr Lieben, wer hat den Ort schon gesehen? War jemand schon mal im Himmel? Also ich war nicht da. Aber ich glaube daran. Ich glaube daran, weil Jesus Christus selbst in seinem Wort, das unfehlbar ist, sagt, dass da der Ort für uns Menschen ist. Und dass er deswegen die Hand reicht in diesen Kreis, um uns da rauszuholen, damit wir zu etwas Besserem gelangen. Lieben, das ist Glauben. Dazu können wir keinen zwingen. Dazu kann ich auch dich heute nicht zwingen, auch wenn ich es gerne würde. Aber das ist eine Entscheidung, die du selber treffen musst. Ich komme zum Schluss. Wie kannst du heute ein neues Leben mit Jesus beginnen? Begreife, dass du ein Sünder bist und begreife, dass du den Retter brauchst, der dich da rausholen kann. Ergreife die Rettung, indem du Buße tust und Jesus dein ganzes Leben anvertraust. Ergreife das Leben und greife mit Christus durch in dem neuen Leben mit ihm. Vielleicht sitzt du heute hier und denkst darüber nach und würdest gerne Jesus dein Leben übergeben. Du weißt aber vielleicht immer noch nicht, wie. Wer von uns wäre bereit, nach dem Gottesdienst oder auch später mit irgendjemandem ins Gespräch zu gehen und ihnen dabei helfen? Einmal die Hände hoch, Männer, Frauen. Wer wäre bereit, für irgendjemanden oder mit jemandem ins Gespräch zu gehen? Also hier sind einige Hände oben. Du kannst dir irgendjemanden aussuchen. Du kannst dir jemanden aussuchen, zu dem du gehst und sagst, ich möchte mit dir über das neue Leben reden. Und übergib Jesus dein Leben. Übergib Jesus dein Leben, bevor Gott selbst die Tür in der Arche zumacht und verschließt. Denn die Bibel berichtet uns ganz klar, dass es ein zu spät gibt. Amen.